Zur nächsten Sendung begrüßt Sie ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Wir werden heute mit Gedanken zum Thema Liebe zur Kirche von Professor Dr. Johannes Stöhr aus Köln beschenkt. Heute ist Professor Dr. Johannes Stöhr Subsidiar in Köln. Vor seiner Emeritierung 1999 hat er eine Professur für Dogmatik und mittelalterliche Geistesgeschichte an der Gustav-Sievert-Akademie inne und war Leiter der Abteilung Katholische Theologie. Unter anderem war er auch Herausgeber des Mariologischen Jahrbuches. Er verfasste viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, unter anderem Artikel im Marienlexikon und viele weitere. Und so begrüße ich Sie, Professor Dr. Johannes Stöhr, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf Ihr Referat.
Ich darf mich bedanken für die Einladung zu sprechen und grüße Sie auch ganz herzlich. Die Liebe zur Kirche. Das ist eine Antwort auf die Liebe Gottes zu uns, der uns berufen hat. Und wie viele Menschen haben das ganz vorbildlich gelebt? Heilige, die alles gegeben haben, nicht aus Schwärmerei oder aus Fanatismus, sondern mit ihrem zeichenhaften Leben ein Zeugnis für die Ungläubigen. Man könnte darin sogar einen Beweis für die Glaubwürdigkeit der göttlichen Botschaft der Kirche sehen. Wie viele Menschen hier sich für Christus und die Kirche geopfert haben. Christus lieben und die Kirche lieben, beides kann man nicht voneinander trennen. Ein Organismus, so hat der heilige Paulus erklärt, besteht aus vielen Gliedern. Dann würde man Fortsetzung erwarten bei dem Satz, so verhält es sich bei der Kirche. Paulus aber sagt, so ist es bei Christus. Und als Paulus die Kirche verfolgt hat, erschien ihm der Herr und sagte zu ihm, warum verfolgst du mich? Nicht einfach, warum verfolgst du meine Jünger? Christus hat sich mit seiner Kirche identifiziert, sie ist sein Leib, er liebt sie wie der Bräutigam die Braut. Ähnlich wie Eva dem Adam gleichgestaltet wurde, ist die Kirche Christus gleichförmig geworden. Und so wie Eva aus Adam entstanden ist, kommt die Kirche aus Christus. Und ganz ähnlich wie bei Christus Göttliches und Menschliches innig miteinander verbunden sind, so verhält es sich auch bei der Kirche. Man kann nicht ihre sichtbar menschlichen Elemente von ihrer Besiegelung durch den Geist Christi trennen. Und was von Christus sichtbar war, lebt weiter in den Sakramenten der Kirche. Wenn wir ihn lieben, dann müssen wir auch ihn lieben, seine Sakramente lieben, die Kirche, das Ursakrament. Wenn wir die Kirche wirklich lieben wollen, dann sind aber einige Grundhaltungen die Voraussetzung. Zunächst mal der Glaube, der unverkürzte Glaube an die wahre Menschwerdung, an die göttlich-menschliche Struktur der Kirche, einer Kirche, die bereits jetzt sichtbar und unsichtbar gegenwärtig ist, nicht erst am Ende der Zeiten, in einem Zeitalter des Heiligen Geistes kommen wird. Gewiss, auch mit natürlichem, gesunden Menschenverstand können wir schon einiges einsehen. Was aber noch nicht notwendig zur Liebe führt. Zum Beispiel die Tatsache, dass Menschen aus den verschiedensten Kulturen, Ländern, Sprachen, Berufen und Altersstufen zusammen sind in einer Einheit, in einem so inhaltsreichen und anspruchsvollen Bekenntnis. Wo gibt es dafür irgendwo Parallelen? Die Tatsache so vieler hervorragender Menschen, die nicht halbherzig, egoistisch oder kleinlich, sondern sich ganz und gar für die Wahrheit und für Christus und die Kirche eingesetzt haben, ohne Streben nach persönlichen Vorteilen, Beifall oder Gewinn. Das zu sehen in der ganzen Geschichte der Kirche ist nicht schwer. Aber das ist noch ein weiterer Schritt bis zur Liebe. Auch unsere Hoffnung muss sich wirklich auf die Verheißung der Offenbarung Gottes stützen, nicht auf irgendwelche menschlichen Erwartungen oder irrige Behauptungen. Wir können nicht erwarten, selber unsere Irrtümer und Sünden korrigieren zu können. Wir können nicht aufrufen, dass niemand in die Hölle gehen wird, weil sie wahrscheinlich leer sei. Denn die Hoffnung, die setzt den Glauben voraus. Und die Glaubensoffenbarung sagt genau das Gegenteil. Beim jüngsten Gericht werden auch viele auf der linken Seite stehen. Und dann die Voraussetzung, die Kirche lieben, die Lectio. Das hängt zusammen mit dem griechischen Agape, eine ganz reine und selbstlose Liebe. Die Kirche lieben, also nicht nur eine geistige Realität schätzen oder ein schönes Ideal oder eine Wunschvorstellung. Denn Christentum, das ist nicht einfach Idealismus, sondern Realismus. Die Liebe geht auch nicht auf eine Sache oder eine Institution, auf nützliche Einrichtungen der Kirche. Sie hat sozusagen einen quasi personalen Charakter. Die Kirche ist die Braut des Heiligen Geistes, Mutter des Sohnes und unsere Mutter, Tochter des himmlischen Vaters. Wir leben die lebende Kirche auch nicht wegen bloßer Äußerlichkeiten. Verliebt sein in Äußerlichkeiten ist noch etwas unreif, manchmal sogar kindisch. Natürlich gibt es auch in der Kirche viele äußere Elemente, die sehr attraktiv sind und beeindruckend. Zum Beispiel ein bestimmtes Gemälde, ein Musikstück, ein Bauwerk. Und wer ein offenes Herz hat, der kann schon von vielen äußeren Einzelheiten fasziniert und begeistert sein. Aber das ist doch nur zweitrangig. Heute gibt es viele harte und lieblose Kritik. Ehrfurchtloses Verhalten. Und manche möchten durch Ungehorsam in der Kirche, einem kirchenfreien Christentum, das Wort reden. Und sie behaupten, die ganzen Strukturen der Kirche müssten umfunktioniert werden. Die heutige Gestalt der Kirche sei abrufreif und überflüssig. Treue Anhänglichkeit und Liebe sei unzumutbar, wenn man an die konkrete Erscheinungsform der Kirche denke. Wie viele Irrtümer liegen bei diesen Behauptungen zugrunde. Das ist sozusagen die Spitze eines Eisberges von erkalteten Herzen. Es trifft ja gar nicht zu, dass die Größe der Heiligkeit der Kirche schon immer sichtbar ist und schon gar nicht, dass sie für mich erfahrbar ist. Und sogar als Christus sichtbar war, als er ganz heilig seine Wunderzeichen gewirkt hat, da sind viele an ihm vorübergegangen. Auch getaufte Sünder, die gehören zur Kirche, aber eben nicht mit ihrer Sünde. Ich kann nicht behaupten, dass alles, was ich tue, schon kirchlich sei und nicht manchmal vielleicht auch vom alten Adam oder den Folgen der persönlichen Sünde bestimmt. Wir sollen wohl ein kritisches Urteil haben, alles prüfen, das Gute behalten, aber dabei sich an die Regeln des Menschenverstandes handeln und wir wissen ja auch, dass man immer noch die andere Seite hören muss, dass wir die Menschen lieben, aber den Irrtum hassen sollen. Ein Urteil haben und ein Urteil aussprechen ist auch nicht dasselbe. Viele Fehler, die sollen erstmal einfach in der Familie bleiben. Wir können uns nicht einfach wichtig machen, indem wir auf Fehler hinweisen, die in der Familie passiert sind. Und es ist würdelos, sich mit den Feinden der Kirche zu verbünden in seiner Kritik. Natürlich, das, was man nie richtig kennengelernt hat und schätzen gelernt hat, das kann man auch nicht lieben. Davon trennt man sich innerlich manchmal aus ganz unbedeutenden Gründen. Und wenn man nicht gut der Kirche als Ganzer etwas nachsagen kann, dann richtet sich der Angriff auf Menschen, die Verantwortung tragen, auf bestimmte Amtsträger. Und dann möchte man alle Kritik, alle Abneigung auf eine Person in der Kirche leiten. Einem Menschen, der taub ist, wie soll man ihm den Klang einer Symphonie erklären? Wie könnte man einem Blinden zeigen, was eine Blüte ist? Wie könnte man den Geschmack einer Frucht beschreiben, die jemand nie gesehen oder geschmeckt hat? Wir können dankbar sein, dass wir alle auch lebendige geistliche Erfahrungen in der Kirche gehabt haben. Die Heiligkeit der Kirche ist in dieser Zeit noch unvollendet. Ja, sie ist zum weitaus größeren Teil unsichtbar. Die drängt sich nicht spektakulär auf, sondern ist vor allem im verborgenen Kontakt der Seelen mit Gott gegeben. Und wie groß ist oft der Abstand zwischen der Heiligkeit selber und ihrem schlichten, alltäglichen Ausdruck. Und Wort, Tat und Lebensstil der Glieder der Kirche kann auch da verkannt werden, wo die Heiligkeit schon am Werke ist. Auch Christus ist es so gegangen. Man hat behauptet, er sei ein Fresser und Säufer, ein Sabbatschänder, er habe die Religion missbraucht. Und so ist es recht schwierig, auch für die besten Kräfte des natürlichen Verstandes, eine richtige Unterscheidung der Geister zu vollziehen. Wie wenig wird heute davon gesprochen, dass es durch alle Jahrhunderte hindurch zahllose Menschen gegeben hat, die die Kirche ganz treu und selbstlos geliebt haben. Und von wie vielen kann man auch wirklich sagen, dass sie die Kirche wirklich geliebt haben? Zunächst einmal von Christus selber, wie Paulus ja im Epheserbrief erklärt. Er liebte die Kirche und gab sich für sie hin, um sie zu heiligen und sie so für sich vollkommen glorreich, makellos und ohne irgendwelche Fehler zu gestalten, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Berühmt ist das Wort des heiligen Irenäus um das Jahr 200. Wo die Kirche ist, da ist der Geist Gottes. Und der Geist Gottes, wo er ist, da ist die Kirche und die Gnade. Daraus folgt, auch im Sünder kann Kirche lebendig sein, soweit in ihm der Geist Gottes lebendig ist. Aber es folgt auch, dass das zwischen der Sünde selber und der Kirche der schärfste Gegensatz besteht. Cyprian hat erklärt, die Kirche sei die heilige, keusche Braut Christi und sie bleibt unverbrüchlich rein und treu, auch wenn verworfene Menschen sie zu korrumpieren versuchen. Nach Origenes, im 2. und 3. Jahrhundert, ist die Kirche selber Braut Christi und größer als die Schar der einfachen Gläubigen. Und Cassiodor hat erklärt, die Kirche sei durch die Erlösungstat Christi von jedem Sündenmakel gereinigt. Sie hänge ihm als getreue Braut immer und ununterbrochen an. Und auch Papst Pius XII. Hat, ähnlich wie andere Päpste, erklärt, die sündige Schwäche der Glieder, die kann man nicht der Kirche selber anrechnen. So wird die Kirche, wie der Apostel schon hervorgehoben hat, immer ohne Makel sein. Sie bleibt die Stadt auf dem Berg, das Licht der Völker, und vom Heiligen Geist wird sie vor Untreue bewahrt. Und so verhält es sich aber nicht mit anderen irdischen Institutionen. Da sie rein menschlicher Natur sind, können sie wegen fehlerhaften Vorgehens der Mitglieder ihres Ansehens beraubt werden. Die Kirche ist die einzige Institution, die sich auf eine göttliche Dimension berufen kann. Ist eine solche begeisterte Sicht des heiligen Paulus von der Schönheit der Kirche nicht etwas wirklichkeitsfremd? Nun, wirklichkeitsfremd sind wir selber, wenn wir die Kirche nicht mit den Augen des Glaubens sehen, wenn wir nur die Fehler und Mängel der Glieder der Kirche ihr selber zurechnen wollen. Gewiss, die Sünder gehören zum Leib der Kirche, aber nicht im selben vollen Sinne wie die Gerechtfertigten. Nicht alle Handlungen und Ausdruck der Sünder sind Ausdruck der Kirchlichkeit. Die Sünder sind nämlich nicht durch die Sünde und nicht mit ihrer Sünde in die Kirche eingegliedert. Sie sind, wie die Kirchenväter erklären, in der Kirche, aber nicht von der Kirche. Sie gehören leibhaftig dazu, aber nicht mit dem Herzen, so sagt das Konzil mit dem heiligen Augustinus, wie die toten Äste auch zu einem Baum gehören. Das heißt also, das sittlich Böse befleckt den Sündern selber, bleibt aber außerhalb der Kirche. Die Sünden der Glieder wird man nie mit der Kirche selber gleichsetzen dürfen. Durch die theologischen Tugendkräfte des Glaubens, durch das unauslösliche Merkmal der Taufe, durch die Hoffnung gehört auch der Sünder noch zur Kirche. Sie gehören der Kirche an, nicht wegen ihrer Sünden, sondern wegen der Gaben Gottes, die sie noch besitzen. Wegen der sakramentalen Wesenheiten, wie Glaube, theologische Hoffnung, wegen der Gebete, wegen ihrer Reue. Sie befinden sich innerhalb der Kirche eben sozusagen nur provisorisch. Und Sie können eines Tages entweder ganz aufgenommen oder entlassen werden. Die Kirche schließt nicht die Sünde aus ihrer Mitte aus, sondern nur ihre Sünde. Und sie behält die Sünder weiter in der Hoffnung, sie bekehren zu können. Sie kämpft in ihnen selber gegen die von ihnen begangenen Sünden, nimmt sie an ihr Herz. Ja, die Kirche weiß sie stärker als die Sünde, wie ein großer Theologe erklärt hat. Die Kritik an Einzeldingen in der Kirche kann man nicht als legitim anerkennen, dem Glauben entsprechend anerkennen. Wenn sie sich zum Beispiel bezieht auf Tatsachen und Wahrheiten des göttlichen Wesens der Kirche oder des göttlichen Rechtes. So steht das definierte Dogma oder die mit der Offenbarung notwendig verbundenen Wahrheiten nicht mehr zur Disposition. Man kann nicht so tun, als wären das keine Tatsachen. Auch die unveränderlichen Teile der Liturgie oder hierarchische Verfassung der Kirche, die ja nicht auf eine demokratische Verfassung zurückgeführt werden kann. Heute gibt es eine publizistische Hetzkampagne gegen die Kirche. Aber wir wollen nicht vergessen, dass die Kirche uns im Laufe der Geschichte ein Zeugnis gibt. Sie hat ja die Welt von der Sittenlosigkeit befreit. Und wenn die Welt jetzt die Kirche ablehnt, dann kann sie in den Schlamm zurücksinken, aus welchem sie gerettet worden war. Wie war das denn, bevor unser Herr Jesus Christus die frohe Botschaft den Menschen verkündet hat? Da fand sich die Welt in einer langen und furchtbaren Nacht versunken. Da war moralische Ausschweifung, Egoismus, Grausamkeit, Unzucht und Unterdrückung. Und alles, was auch der gesunde Teil der öffentlichen Meinung heute noch mit Entsetzen betrachtet, war in der vom Heidentum beherrschten Welt üblich und normal. Es genügt, wenn wir uns daran erinnern, was die römisch-griechische Mythologie etwa über die verschiedenen Götter in deren Ehrentempel sagt. Die bildeten eine schlimme Bande von Verbrechern, Ehebrecher, Gewalttätige, Schamlose, Lügner und Betrüger, Diebe, Tyrannen, Mörder, Vater und Mutter und Brudermörder, grausame Egoisten, Verräter, Blutschänder, Unzüchtige, Perverse und Pädophile. Zeus, der Jupiter der Römer, die höchste Gottheit innerhalb dieser Räuberbande, war nicht nur ein Rohling, der Kannibalismus praktizierte und eine seiner Töchter verschlang und die weitere nahe Verwandtschaft ermordet hat, sondern auch ein unkontrollierbarer Ehebrecher, der verheiratete oder unverheiratete sogenannte Göttinnen zum Opfer gemacht hat, seine Schwestern und Schwiegertöchter schändete, seine Tochter und sogar seine Mutter vergewaltigte und noch andere Schandtaten werden von ihm berichtet. Eine solche Abscheulichkeiten, die befanden sich in den Texten der Schulbücher jener Zeit, wo man die Kirche unterrichtet hat in Grammatik, Rhetorik und Poesie. Und da haben die christlichen Apologeten hingewiesen auf solche Schandtaten. Und die heidnische Religion, die bedeutete eine bösartige Beherrschung der Gesellschaft, weil man die Sündhaftigkeiten der sogenannten Götter als Beispiel empfahl. Und zum Beispiel der Kult von Cybeles und Artis, der in Phrygien stattfand, von dort aus nach Griechenland und Rom gelandet hat, der führte anstößige Praktiken in der Öffentlichkeit aus. Auch öffentliche Verstümmelungen zum Beispiel. Die Ehre der Frauen wurde durch die in vielen Religionen verallgemeinerte Sitte der Polygamie verletzt. Und zur weiteren Entwürdigung führte auch der besonders in Persien, auch in Griechenland, zur Gewohnheit gewordene Inzest. Und eine der grausamen jahrhundertealten, jahrtausendealten Bräuche des Heidentums forderte in Indien, dass die Witwe zusammen mit der Leiche ihres Mannes verbrannt wurde. In jener Zeit, in welcher die frohe Botschaft Jesu bereits verkündet worden ist, befand sich in Rom die Institution der Familie in einer ganz tiefen Krise. Untreue in der Ehe, Scheidungen waren in der Tagesordnung. Die Abtreibung, besonders die Aussetzung, Das Verlassen von Kindern hatte schreckliche Ausmaße angenommen. Die Geburten hatten abgenommen. Und die wohlhabenden Männer zogen es oft vor, ledig zu bleiben, sich mit einer Menge von Sklavinnen zu umgeben, anstatt sich den Unbequemlichkeiten einer Ehe zu unterwerfen. Das Sklaventum, das war in der antiken Welt eine durchaus gebräuchliche Institution, denn die Mehrheit der Bürger bestand aus Sklaven. In Rom zur Zeit des Kaisers Augustus machten sie mehr als ein Drittel der Bevölkerung aus. Und der Besitzer eines Sklaven, der hatte über diesen vollständiges Recht. Ein Sklave wurde nicht als eigentlicher Mensch betrachtet, er galt vielmehr als Gegenstand, als eine Sache. Und der Besitzer konnte auch mit der Ehefrau des Sklaven zusammen sein, ohne dass das als Ehebruch gewertet würde. Er konnte über die Kinder verfügen. Und falls der Besitzer seinen Sklaven verwundete oder tötete, galt das nicht als Verbrechen. In Griechenland galt der sexuelle Missbrauch von Jungen als legale Praxis. Man sprach von Päderastie. Und jeder erwachsene Mann, der nicht Sklave war, hatte das Recht, diese Praxis auszuüben, die auch in Persien und anderen Orten gebräuchlich war, über Jahrhunderte hinweg. Obwohl zum Beispiel Plato oder Sokrates sich heftig dagegen wandten, war das die Praxis. Die Botschaft Jesu Christi hat die verdorbene antike Welt aus dem Gleichgewicht gebracht, sozusagen. Sie missbilligte die Ausschweifungen, die Grausamkeiten. Sie unterstrich die Freiheit und sprach von Keuschheit, Jungfräulichkeit, von ehelicher Treue, von Feindesliebe. Die Barmherzigkeit, die Selbstlosigkeit, die Nachsicht mit den Schwachen, die Würde der Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes erschaffen worden sind. Ein Kenner des technischen Fortschritts des Mittelalters hat festgestellt, dass es zum ersten Mal in der Menschengeschichte eine komplexe Zivilisation gegeben hat, die nicht mehr auf den schweißtriefenden Rücken von Sklaven oder Untertanen, sondern hauptsächlich auf nichtmenschlichen Kräften basierte.
Wir sind zurück in der Sendung mit Professor Dr. Johannes Stöhr aus Köln. Er ist Subsidiar und war lange Zeit Professor für Dogmatik und mittelalterliche Geistesgeschichten. Und so freuen wir uns auf die weiteren Gedanken zum Thema Liebe zur Kirche.
Was Sie jetzt gesagt haben, das gilt von der Kirche als Ganze. Und die Liebe zur ganzen Kirche hat einen besonderen Charakter, wegen der besonderen Verheißungen Christi, die für die ganze Kirche gelten. So wollen wir uns also nicht so sehr fixieren auf Probleme beim eigenen Kirchtum, Schwierigkeiten im eigenen Land, der eigenen Bischofskonferenz. Man braucht niemand wegen seiner offensichtlichen Fehler zu lieben, weder in der Diözese noch in anderen Gemeinschaften. Bei offensichtlichen Fehlübersetzungen, zum Beispiel in Liturgie, da ist ein Gehorsam gar nicht möglich. Da kann man sich höchstens mal sich fügen. Gelegentlich war die Rede davon, dass jemand an der Kirche leidet, weil er die ganzen Missstände sieht, die es heute auch bei Christen gegeben hat. Aber diese Formulierung ist theologisch schlichtweg Unsinn. Denn man kann wohl an Fehlern leiden von anderen, aber die Kirche selber ist etwas anderes. Und wer so redet, der hat einen ganz falschen Kirchenbegriff. Seit ewigen Zeiten ist die katholische Kirche dem himmlischen Vater bekannt, wird von ihm geliebt. Sie ist von seinem Sohn gegründet, der gekommen ist, um uns durch sein Kreuz zu erlösen. Sie ist belebt durch den Heiligen Geist, der herabkam, um ihr Wohnung zu nehmen. Und die Kirche erscheint somit, wie das Konzil sagt, als das nach dem Abbild Gottes versammelte Volk in der Einheit mit Gott Vater, Gott Sohn und Heiligem Geist. Sie erscheint jetzt noch in schlichter Gestalt. Ihre Heiligkeit ist großenteils verborgen. Aber das ist kein Grund, dass man sie wegen des schlichten irdischen Gewandes verachtet. Die Verbindung zwischen der Mutter Gottes und der Heiligen Kirche ist ein weiterer Grund, die Kirche zu lieben. Wenn wir eine gute Kenntnis haben von der Mutter Gottes, dann ist es ein Schlüssel für das Verständnis des Mysteriums Christi und der Kirche. Die Heiligkeit der Gottesmutter, sie spiegelt sich in der Kirche wider. Ihre Jungfräulichkeit, ihre Makellosigkeit und ihre Bereitschaft, auf den Willen Gottes zu hören. Auch die Engel des Himmels und die Seligen in der Ewigkeit erhalten die Kirche in ihrer Heiligkeit. Sie hören mit dazu und zeigen auch, wie sehr sie zur Ehre Gottes dient. Von der Gottesmutter wurde gesagt, von alters her schon, sie hat alle Irrtümer überwunden. Und man kann die Kirche nicht wirklich lieben, wenn man sie nur sieht als eine Summe von Menschen, nur als eine bloße äußere Institution oder nur als ein unsichtbares Ideal und nicht sieht verkörpert in Maria, der Mutter Gottes. Und wenn wir sie so quasi personal liebend verehren, dann haben wir das rechte Verhältnis zur Kirche. In der Gottesmutter bewundert und preist die Kirche die erhabenste Frucht der Erlösung. In ihr schaut sie wie in einem reinen Bilde mit Freuden an, was sie ganz zu sein hofft und wünscht. So hat das Konzil es formuliert. Wenn wir also vorbehaltlos Ja sagen zu Christus und seiner Kirche, dann werden wir Christus und die Kirche nicht trennen, wie das damals die Nestorianer gemacht haben, die die Gottesmutterschaft geleugnet haben. Dann werden wir die Heiligkeit der Kirche von Maria her verstehen. Dann werden wir unseren Blick nicht einfach fixieren auf Mängel, auf sündhafte Verfehlungen bei einzelnen Christen. Dann werden wir nicht nur auf rein Äußerlichkeiten sehen, die vielleicht veränderlich sind wie manche Institutionen. Wir werden sie lieben als Kirche ohne Fehl und Makel, die in der Gottesmutter Maria verkörpert ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank, Herr Professor Dr. Johannes Stöhr, für diese tiefgreifenden, schönen Gedanken zum Thema Liebe zur Kirche. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach reichen Gottessegen und wir freuen uns schon auf weitere Beiträge und Gedanken von Ihnen, Professor Dr. Johannes Stöhr. Das war die Sendung mit Professor Dr. Johannes Stöhr aus Köln zum Thema Liebe zur Kirche. Wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter www.radiogloria.ch Podcast oder Sie können auch eine CD im Studio in Baldeck bestellen. So verabschiede ich mich von Ihnen allen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche reicher Gottes Segen und bleiben Sie behütet in Gottes Hände. Ihre Andrea Marti.